Bayern 4 Klassik. Kontrapunkt. Europäischer Dialog. Eine Koproduktion von Bayern 4 Klassik, dem Goethe-Forum München, dem Schauspielhaus Salzburg und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München. Kontrapunkt 26. Ungarn. Die Insel der Unglückseligen. Mit Theo Geißler und Frank Kämpfer.
Nein, das war nicht die neue ungarische Nationalhymne. Es handelte sich vielmehr um das Konzert für ungarische Volksinstrumente und Orchester von László Dubrovay. Vielleicht der versehen mit der Chance, der einst zur neuen Europahymne gekürt zu werden. Wir werden sehen. Guten Abend und herzlich willkommen zu Kontrapunkt, dem europäischen Dialog von Bayern 4 Klassik in Kooperation mit dem Goethe-Forum in München, der Neuen Musikzeitung Regensburg und dem Schauspielhaus Salzburg. Die heutige Sendung fahren wir live aus dem Goethe-Forum an der Dachauer Straße. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Mit im Boot heute Abend sind das Goethe-Institut Budapest und das Ungarische Institut München. Diese Partner lassen keinen Zweifel daran, dass es bei uns heute Abend um Ungarn geht. Und zwar möglichst, das ist unser Ziel, um ein Ungarn hinter den Kulissen, hinter den Klischees, um das Ungarn als unseren modernen mitteleuropäischen Partner, über den wir hierzulande, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht allzu viel Genaues wissen. Zudem uns danach befragt, bestenfalls Pustazi, Brunnen einfallen, süßer Tokaja-Wein, Jugendstil-Cafés in Budapest, Sonnenblumenfelder, schluchzende Zigeunermusik, Béla Bartók und im besten Fall die alten Schallplatten von Lokomotiv GT. Wir vermeinen, dieses kleine Land mit seinen 10 Millionen Bewohnern müsste das Paradies sein. Und es läge allein an uns, würden wir es nicht als solches erkennen. Oder verhält sich das doch nicht ganz so?
Wir haben das Motto unseres Abends auf jeden Fall mal vorsichtshalber mit einem Fragezeichen versehen. Wir fragen uns, ob Ungarn nun eine Insel der Unglücklichen oder eben doch der Glückseligen ist. Eine Insel, wie wir alle wissen, ohne Küste. Und wir sind gespannt, wie unsere Gäste das sehen werden. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gesprächspartner auf dem Podium. Die Dame in der Mitte hat in den 50er Jahren in Budapest Malerei und Grafik studiert, ist bildende Künstlerin und war in diesem Jahr Gründungsmitglied der Open Structures Art Society Budapest. Guten Abend, Dora Maurer. Der Herr rechts neben ihr ist eine Generation, na gut, eine halbe jünger. Er hat in Budapest und Ostberlin Musikwissenschaften und später dann in Wien Kulturmanagement studiert, war bis 1990 beim Label Hungaroton und ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Franz Liszt Musikakademie. Guten Abend, Mate Mesterházy.
Guten Abend.
Ein Historiker komplettiert unsere Runde. Er wurde 1969 in Budapest geboren, studierte hier Geschichte und Germanistik, hat promoviert, ist seit 5 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts zur Erforschung des Aufstandes von 1956. Guten Abend, Christian Ungvári.
Guten Abend.
Über Ungarn zu reden, das heißt in diesen Tagen natürlich in erster Linie über politisches Reden. Es brodelt in der ungarischen Politik, darf man sagen. Die Regierung, so heißt es, hätte dem Volk vor den Parlamentswahlen im Sommer nicht reinen Wein eingeschenkt. Pünktlich vor den Kommunalwahlen kam dieser Fakt an die Öffentlichkeit. Auf den Straßen wird protestiert, es gab Randale, die Opposition heizt die Stimmung kräftig an. Das Parlament andererseits hat dem Ministerpräsidenten am vergangenen Freitag das Vertrauen erklärt. Wie ist die aktuelle Lage heute vor Ort? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Frau Maurer, Herr Minister Hasi.
Ja, als ein ganz gewöhnlicher Bürgerin würde ich sagen, also ich habe schon genug davon. Also ich möchte Ruhe haben und richtig weiterarbeiten und über wichtige Dinge nachdenken und nicht jeden Abend mit Herzklopfen vor dem Fernseher sitzen, was heute noch passiert.
Ja. Ich möchte mich anschließen, ja. Zur selben Meinung bin ich auch. Wir haben davon genug. Und eigentlich diesen Zirkus, den uns manche veranstaltet haben in den letzten Wochen, den möchten wir hinter uns wissen.
Also was passiert denn real? Politische Demonstrationen in der ganzen Stadt oder nur an einem bestimmten Platz? Oder wer demonstriert?
Ja, also in der ganzen Stadt ist Ruhe. Also die Straßenbahn und Verkehr, das Autobus geht auch, die Leute gehen ruhig hin und her. Es ist eben sogenannte Herbstfestival, Kulturherbstfestival. Es gibt eine schöne alternative Szene, junge Leute, die jeden Abend irgendwo hingehen. Also man sitzt in den Kaffeehäusern, auf der Straße, man genießt den Sonnenschein und so weiter. Und auf dem Kossuthplatz, da sitzen noch, also vor dem Parlament, da sitzen Leute oder stehen herum. Ein jeder kann einen hasserfüllten Monolog da vortragen und dann pfeifen und jaulen die Leute. Also sowas ist so in Budapest. Also jeden Nachmittag um 4 kommen so ungefähr 10.000 Leute zusammen. Die haben ein besseres Gesicht da. Es gibt auch Kinder darunter. Und die klatschen dann irgendwelchen Politikern zu, die die Regierung ablösen wollen.
Aber da scheinen wir ja doch über Symptome eher zu sprechen. Unklar ist zum Beispiel mir, wogegen wird denn eigentlich protestiert jetzt? Gegen das Lügen der Politiker oder vielleicht gegen die bittere Wahrheit, dass die wirtschaftliche Lage in Wirklichkeit ganz einfach verheerend ist und nötige Reformen, die kommen müssen, vielleicht auch kommen werden, die Lage der Bevölkerung noch weiter verschlechtern. Fragen wir doch vielleicht zur Gegenwart den Historiker, Herr Uvary.
Ja, ich meine, die Lüge, die das Ganze eigentlich so herausgerufen hat, ist nur ein Indikator. Es geht hier um viel mehr. Einmal haben ja alle Politiker die Wählerschaft belogen, nämlich in der Politik ist ja in den letzten Jahren immer mit ganz großen Versprechen gearbeitet worden. Das muss also ganz klar gesagt werden. Zum anderen sind diese Demonstrationen da auch überhaupt nicht homogen. Es sind ganz verschiedene Leute, die dort hingehen und es gibt auch kein gemeinsames Programm eigentlich. Einmal ist natürlich die größte Oppositionspartei, die ein Programm verkündet, aber daneben die Demonstratoren, die da am Kossuthplatz schon das seit Wochen besetzen, die sind auch ganz verschieden. Sie berufen sich da ist auf die Goldene Bulle, da ist auf zwei ehemaligen Mitglieder des Politbüros, da ist auf die Bewegung der 64 Komitate. Also das ist sehr verschieden und da sieht man, wie schizophren eigentlich die ungarische Innenpolitik ist. Einmal meint zum Beispiel 75% aller Befragten, dass Janosch Kadar sei der größte Politiker des 20. Jahrhunderts. Und zum anderen gehen dann dieselben Leute zu so einer Demonstration. Und da muss man sich fragen, ob da dahinter sich politische Motive verbirgen oder etwas anderes. Und ich glaube, es handelt sich hier um einen Schock, um einen Kulturschock, was durch die letzten 16 Jahre verursacht ist. Sie müssen bedenken, die Weltwirtschaftskrise war eine kleinere Erschütterung für die Region wie die Wende. Weil alle wirtschaftlichen und sozialen Faktoren sind ja viel verheerender ausgefallen seitdem. Und dazu kommt noch die Globalisierung. Also ein Bedrohungsgefühl haben sehr viele Menschen und dann gehen die auf die Straße und demonstrieren und reden. Da ist natürlich wirklich Unfug, aber ist ja verschieden.
So eine Protestbewegung, so eine Angst, die ja vielleicht auch so eine Protestbewegung auslöst, hat ja meistens auch als Hintergrund den Verlust von kultureller Identität. Kann es sein, dass mit dem, was Sie jetzt als Wende bezeichnet haben, also den Zeitraum 88, 89, dass damit auch ein Stück der ungarischen Kulturidentität verloren gegangen ist, dass, ich weiß nicht, amerikanische, vielleicht sogar russische Investoren da ganz einfach jetzt so viel Platz gegriffen haben, dass sich der Ungar, die Ungarin nicht wiederfindet mehr.
Das kann auch sein, aber viel wichtiger finde ich, dass da seit der Wende völlig falsch kulturelle Symbole genutzt werden. Und das hat aber die, seine Vorgeschichte in der Vorwendezeit, nämlich alles, was zu Kalaszeit verboten war, also zum Beispiel sprechen von den Magyaren in den Nachbarstaaten, das ist verboten, tabuisiert worden. Und darauf kommt natürlich dann als Reaktion die der großungarische Staatswappen und die ungarische Fahne, das natürlich auch erklärungsbedürftig ist, jetzt sehr gelinde zu sagen, wenn heute jemand mit diesem großungarischen Fahne und Wappen demonstriert. Aber die Leute, die das da zeigen, die wollen ja ganz bestimmt, ich glaube nicht, dass sie die Slowakei Ungarn angliedern wollen. Sie meinen nur, ihr Ungarnsein könne mit diesem Symbol ausgedrückt werden. Aber das ist eben falsch. Es ist nicht das richtige Symbol, finde ich, historisch. Und das könnte man noch an vielen anderen Reihen fortsetzen.
Wenn man aber doch noch mal ganz konkret, Herr Mesterházy, Frau Maurer, wie hat sich denn das ungarische Musikleben jetzt im Ambiente dieser Wende verändert, wie die bildende Kunst? Ist die Popularmusik stark in den Vordergrund getreten, amerikanischer Provenienz oder amerikanischen Vorbilds? Ist in der bildenden Kunst die Tradition vergessen worden? Was ist passiert?
Sie meinen jetzt in den letzten 16 Jahren?
Richtig.
Nun würde ich sagen, das Musikleben befindet sich wie alle anderen Segmente der Gesellschaft in einem Umbruch. Und es ist natürlich, sind manche Facetten dieses Musiklebens schon westlich entwickelt worden. Zum Beispiel kann ich sagen, im letzten Jahr ist ein neuer Konzertsaal, ein wunderbarer neuer Konzertsaal in Budapest eröffnet worden, was das ganze Konzertwesen jetzt in Budapest total verändert. Andere Facetten haben eigentlich bis heute ihr sozialistisches Wesen noch behalten. Ich möchte jetzt nur auf die Staatsoper in Budapest hinweisen, die eigentlich das Problem Nummer eins im Kulturleben heute in Ungarn ist. Und vor dieser Umstrukturierung noch steht.
Also von der Programmgestaltung her eine, ja, wie soll man sagen, stalinistische Institution?
Ja, Sie haben das jetzt vollkommen gut formuliert. Das ist Ungarn hat ein einziges Opernhaus, eigentlich eine einzige Operninstitution, die bis jetzt mit zwei Häusern gearbeitet hat. Und jetzt in letzter Zeit hat sich herausgefunden, dass das nicht mehr finanzierbar ist. Und es ist auch eine Unmöglichkeit, dass zum Beispiel diese Kulturinstitution ein Drittel des Gesamtbudgets, Kulturgesamtbudgets vereinnimmt und dafür kaum eine Leistung hervorbringen kann, die international wahrnehmbar wäre.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zeichen von nicht genug abgelöstem Sozialismus ist. Ganz sicher ist es nicht gepachtet auf den Begriff stalinistisch, vielleicht eher zentralistisch. Also eine Frage von nicht genügend stark stattgefundenen Umverteilungskämpfen. Vielleicht sind andere, haben sich nicht genug in Szene gesetzt, um ihren Anteil zu erkämpfen, weil das gehört natürlich irgendwie auch zu den Gesellschaftsverhältnissen, die jetzt bei Ihnen wachsen.
Ich glaube, dass da sehr viel noch von Väterchenstaat erhofft wird und dass die heutigen Unruhen auch teilweise damit zusammenhängen, dass die Leute noch immer nicht erwachsen sind, in dem Sinne, dass sie einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie selber für ihr Schicksal verantwortlich sind. Und wenn der Staat sagt, Leute, ihr sollt euer Schicksal in eure Hand nehmen, dann gefällt das den Leuten nicht und dann gehen sie auf die Straße.
Also das ist jetzt sozusagen negativ formuliert. Versuchen wir es mal positiv zu formulieren. An welchen Stellen Ihrer Meinung nach, und da würde ich Sie gerne alle drei fragen wollen, an welchen Stellen hat sich denn so etwas wie eine mündige Bürgerschaft formiert? Oder wo ist der ungarische Staatsbürger ein bisschen zum mündigen Bürger gewachsen, in politischer Hinsicht natürlich in erster Linie, in den letzten 16 Jahren?
Das ist eine sehr schwierige Frage, nämlich gerade jetzt haben wir eine Situation, wo einerseits die Gesellschaft sich sehr empört, weil von einem Politiker rauskommt, dass er sich öffentlich als Lügner bezeichnet hat, beziehungsweise nicht nur sich selbst, sondern überhaupt die ganze politische Klasse. Das könnte man so bewerten, als ob die Gesellschaft jetzt sehr reif wäre und sich echt über die Verletzung der demokratischen Werte empört. Es ist aber leider Gottes nicht ganz so. Also ich habe hier ein bisschen Angst. Es handelt sich nämlich nicht nur darum, dass die Leute empört sind, weil ein Politiker gelogen hat. Oh, wie oft ist das schon vorgekommen? Mein Gott. In den 16 Jahren. Ich möchte jetzt wirklich keine Einzelheiten dazu erzählen, aber jeder weiß, ich glaube, das könnte man lange erzählen, die viele Lügen der Politiker. Es ist eigentlich schlimmer, nämlich es ist eine Frage der Inszenierung, was hier passiert ist. Nämlich es gibt in der Tat sehr viel Unzufriedenheit und es gibt auch ein zweigeteiltes Ungarn, wo beide Teile radikal anderer Meinung von der Dinge haben und die bekämpfen sich zumindest bis heute auf eine demokratische Art und Weise. Ist abgesehen von diesen unglücklichen Zuständen auf der Straße, ist es doch eine parlamentarische Kontrolle vorhanden und wir sollten uns dafür doch freuen, dass die noch gibt.
Ich möchte aber trotzdem noch kurz zurückfragen an Iman Mestarházy. Das ungarische musikalische Volkserbe war so ein bisschen gespeichert in dem Label Hungaroton bis zur Wende. Und dann wurde dieser Schallplattenkonzern, dieser Verlag, ja gewissermaßen kapitalisiert. Und jetzt gehört dieses ungarische musikalische Erbe einem etwas undurchsichtigen Konzern mit Sitz in Liechtenstein, Fotex heißt er, glaube ich, ist das ein bisschen weitergeführt? Nicht auch ein Grund für Ungarn unzufrieden zu sein, wenn sozusagen die eigene Substanz verkauft wird?
Ich glaube nicht. Im Moment kann bei Hungaroton jeder eine Schallplatte machen, der das Geld dafür bringt.
Und das sind stabile kapitalistische Verhältnisse.
Ja, aber gerade um die Wende, es war sehr interessant, weil gerade die Schallplattenfirma Hungaroton damals sehr stark gelitten hat, dass eben nicht diese kapitalistische Regelung zur Geltung kommen konnte, weil man eben nach der Wende sehr sozialistisch eingegriffen hat und eigentlich verhindert hat, dass dort Kapital auf natürliche Weise einfließt. Und es war eigentlich ein Putsch, was man dort gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass das sehr geglückt ist, wie Hungaroton dann letztendlich doch privatisiert wurde.
Ähnliche Verhältnisse im Bereich der bildenden Kunst?
Ja, also ich möchte auf Ihre Frage zurückkommen, ob die ungarische Kunst, die bildende Kunst irgendwie durch diese Globalisierungsdinge gefährdet wäre. Und ich würde sagen, also schon im 19. Jahrhundert, als die ungarische bildende Kunst sich irgendwie formuliert hat und große Namen herausgekommen sind, die haben immer international oder mindestens europäisch gedacht. Also in den 50er Jahren war diese europäische Orientierung zurückgedrängt. Und es kam aber nur die sogenannte sozialistische Realismus, die eigentlich ebenso faschistisch benannt werden könnte oder sowjetisch oder so. Und die in den frühen 60ern und dann in den ganzen 70er Jahren hat sich eine Avantgarde herausgebildet. Und wenn man darüber reden könnte, dass die ungarische bildende Kunst ebenso zweigeteilt wurde, wie, sagen wir mal, die Literatur, die urbanen und die nicht urbanen, dann, oder die Nation herausbildenden, dann würde man sagen, dass es anders, wie die Frage gestellt war. Es waren Avantgarden, die die europäische Szene oder die internationale Szene angepeilt haben. Und es sind Leute gewesen, die sozusagen nicht sozialistische Realismus, sondern irgendeine in sich gekehrte psychologische, eigentlich offene, aber eher handwerkliche Kunst gemacht haben. Also der große Mittelschar. Und seit der Wende eigentlich haben wir eine große Freiheit eigentlich und eine riesige Demokratisierung erlebt. Ungarn ist ein kleines Land und wir haben trotzdem 4 namhafte Kunstzeitschriften, die berichten über ausländische und inländische Kunst insgesamt. Es gibt Galerien, die leider nur selten sich für lange Zeit halten können, denn es gibt kein Kapital, es gibt sehr wenige Leute, die wirklich Geld haben und für Kultur oder Kunst das ausgeben wollen. Aber es gibt zum Beispiel jetzt eben in diesen Tagen wurde in Debrecen ein riesiges von der Debrecener Stadt, also eine östliche Stadt, ziemlich weit weg von Budapest, der Zentrale, ein ziemlich großes Museum gebaut, ein ganz neues Gebäude. Und da ist ein seit mehreren Generationen als Sammler bedachter Mensch mit seiner riesigen Sammlung eigentlich dabei. Und das wird eben jetzt gezeigt. Und ich würde sagen, so nach der Wende ist auch die Kunsterziehung, also an den Universitäten oder an der Akademien, auch sehr anders geworden. Es sind zu viele junge Künstler jetzt in der Entwicklung und es sind auch zu viele Lehrer. Also man müsste es ein bisschen zurückdrängen.
Ja, da können Sie ein paar Lehrer nach Deutschland schicken, da gibt es bald keine mehr. Aber das ist ein anderer Punkt. Unsere Sendung heißt ja Kontrapunkt, verehrte Frau Maurer, und könnte es nicht auch sein, dass man das, was Sie beobachten und uns so eindrücklich geschildert haben, auch wiederum etwas anders deuten könnte, dass es natürlich auf der einen Seite eine Kulturlandschaft unter sowjetischer Knute oder Herrschaft gab, unter konkreter oder sachlicher gesagt unter sowjetisch-sozialistischer Ästhetik, oder dem Versuch zumindest einer solchen, und dass es nicht gleichzeitig irgendwie ein eindrückliches Schielen in Richtung Westen gab, wie in vielen ehemaligen Ostblockstaaten. Und ist es nicht vielmehr heute die Frage, irgendwie in so einem doch kleinen Land, welches sich in der Mitte von Europa, so an der Grenzscheide zwischen Ost und West und vielleicht auch Nord und Süd befindet, ist es nicht dort wichtig, sich zu sortieren und zu sagen, das ist das eigene, ich will nicht sagen das Nationale oder Nationalistische, aber das Ungarische, unser Potenzial. Und wir schauen jetzt nicht nur in Richtung Westen und wollen alles kopieren und international sein und völlig aufgelöst alles haben. Und wir wollen auch nicht zurück zu den sowjetischen Verhältnissen. Aber ist es nicht wichtig, sich selbst zu definieren und zu sagen, das Ungarische?
Es ist ja definiert, aber ich kann das Ihnen so ohne Bilder zu zeigen eigentlich nicht richtig erklären. Einmal in den 70er Jahren hat ein in Oldenburg existierender Kunst, nicht Sammler, auch Sammler, aber er hat den Oldenburger Kunstverein gemacht eine Zeit lang und hat viele ungarische Künstler auch geholfen und ausgestellt. Und er hat zum Beispiel gesagt, wurde formuliert, dass ein gewisser Lyrismus immer vorhanden ist in der ungarischen Kunst. Das heißt, also es kann auch formal sehr streng sein, aber irgendeine sehr persönliche Angelegenheit steckt immer dahinter. Also es wird nie dazu kommen, vielleicht deshalb nicht, weil wir unter ganz anderen Umständen leben, dass irgendjemand eine Masche hat und das während seines ganzen Lebens, wie zum Beispiel hier in Deutschland sowas gemacht wird, während seines ganzen Lebens nur das macht und nichts anderes. Und das ist auch sehr gut zu verkaufen. Wir verkaufen gar nicht.
Ich denke, wir sollten ein bisschen wieder ins Allgemeinere zurückfinden. Und ich begebe mich mal in ein ganz kurzes Zwiegespräch mit Herrn Ungvari, der ja genau zur Zeit der ungarischen Wende begonnen hat, Geschichte zu studieren. Und sicher, Herr Ungvari, erinnern Sie sich noch an die Bilder der deutschen Botschaft, die Menschentrauben an den Zäunen. Und immer waren die Medien dabei. War das vielleicht eine sensationelle Inszenierung? Hollywood, Babelsberg, vielleicht auch wieder mal Moskau?
Inszenierung setzt sich voraus, dass das jemand absichtlich so geplant hätte. Davon kann keine Rede sein. Das ist ganz eindeutig. Gut, ich bin natürlich voreingenommen, weil ich war ja auch dabei. Ich habe diese Demonstration teils übersetzt, teils habe ich aus purer Neugier die mitgemacht. Aber das hat man an den Leuten gesehen, dass sie freiwillig da sind. Es gibt einen Bedarf nach diesen Demonstrationen. Sie wollen demonstrieren und sie waren auch sehr glücklich und friedlich dabei. Das kann man nicht als eine von oben gemachte Inszenierung bezeichnen. Ganz im Gegenteil, da sieht man, dass der Anschluss, was 40 Jahre lang fehlte an Westeuropa, ist ja in dieser Wendezeit gefunden worden. Und das ist etwas, was noch immer nicht kaputt gemacht worden ist von der Politik.
Sie haben genau zum Zeitpunkt eines Umbruchs angefangen, Geschichte zu studieren. Gab es da auch einen Bruch in der Geschichtsdeutung, in der Lehre von der Geschichte an der Universität?
An der Uni gab höchstens Schweigen, nämlich dieselben Personen blieben auch 10 Jahre nach der Wende im Amt, sind auch heute teils im Amt, die auch vor der Wende dort gearbeitet haben oder zum Beispiel über 56 vor der Wende publiziert haben. Sie haben dann geschwiegen oder auch nicht, sondern dann ihre eigene sehr seltsame Version aufgetischt und wir mussten mit denen zusammenleben. Wie in Deutschland, auch in den 50er, 60er Jahren, die ehemalige NS-Elite unter den Leuten weilte und man mit denen zusammenleben musste. Das ist sehr interessant.
Auf einer Tagung in Berlin haben Sie ja kürzlich die These vertreten, die Gleichsetzung von Antikommunismus mit Faschismus und umgekehrt die Gleichsetzung von Antifaschismus mit Kommunismus vergifte die ungarische Gesellschaft bis zum heutigen Tag.
Ja.
Sehen Sie da Parallelen zur Bundesrepublik?
Schon, nämlich in der Bundesrepublik ist es selbstverständlich gewesen, Antifaschist zu sein. Es war aber nicht immer selbstverständlich und es ist auch heute nicht überall selbstverständlich, Antikommunist zu sein. Obwohl ein Demokrat muss ja Antikommunist sein. Das geht nicht anders. Die Verfassung des Staates erfordert, dass wir alle eine Partei mit totalitären Ansprüchen ablehnen. Und das ist nicht immer und überall eindeutig.
Ich habe in der Welt im Februar Ihren Namen gelesen, in der deutschen Tageszeitung Die Welt, und da wurden Sie zitiert mit dem Satz, dass die Aufarbeitung der Geschichte, auch der Geschichte der Verbrechen im Sozialismus in Ungarn, noch eigentlich nicht genug in Gang gekommen ist und dass Ungarn auf einer Zeitbombe säße. Was bedeutet denn das und was wäre zu fürchten?
Die Zeitbombe heißt nicht, dass von heute auf morgen zum Vorschein kommt, dass Hunderttausende Ungarn ermordet worden seien, was wir nicht gewusst hätten. Die Zeitbombe ist, dass zum Beispiel auch heute der zuständige Sekretär im Ausschuss für nationale Sicherheit ein hoher Stasi-Offizier ist. Und er Führungsoffizier von einem heutigen Bischof war. Und solange diese Zustände bei uns dauern, dass die ungarische politische Elite völlig unabhängig von den Regierungen, das muss ich jetzt betonen, völlig unabhängig von den Regierungen mit diesen Leuten besetzt ist und noch zusätzlich wir nicht wissen, was sie gemacht haben, solange wird es Probleme geben. Ich erfordere ja nicht, dass diese Leute bestraft werden. Niemand spricht davon. Wir möchten nur wissen, was sie aus Steuergeldern in diesen Jahrzehnten der Kadar-System gemacht haben. Das ist das Einzige. Aber wir können nicht einmal das wissen, nämlich die Akten sind teils auch heute gesperrt.
Sie hören Kontrapunkt, eine Sendung auf Bayern 4 Klassik, live aus dem Münchner Goethe-Forum. Unser Thema heute ist Ungarn. Wir sind im Gespräch über die Bewältigung von Vergangenem in der Gegenwart zur Gestaltung der Zukunft. Zeit für Live-Musik. Kalman Balog und Roger Farkas greifen gleichfalls zurück in die Vergangenheit und spielen die rumänischen Volkstänze von Béla Bartók aus dem Jahre 1915. Ihr Instrument ist das Hackbrett, das auf Ungarisch Cimbalon heißt. Bitteschön. Soweit also rumänische Volkstänze von Béla Bartók, live gespielt hier bei uns im Goethe-Forum von Kalman Balog und Roger Farkas, zwei, wie wir gehört haben, erstklassigen ungarischen Virtuosen auf dem Zimbalom. Herr Mestahasi, eine Frage an Sie als Musikwissenschaftler. Ist denn das Zimbalom ein typisch ungarisches Instrument? Und ist es ausschließlich ein ungarisches Instrument?
Es ist auf keinen Fall ausschließlich ein ungarisches Instrument, aber in der Form, wie wir es heute vor uns sehen, ist es schon ein ungarisches Instrument. Deswegen schlage ich auch vor, das im ungarischen Namen zu nennen, als Cimbalom, weil das in Ungarn in den 1870er Jahren zu einem konzerttauglichen, modernen Instrument entwickelt worden ist. Und zwar von einem gewissen Herrn Josef Schunder, der aber ein Tscheche war. Dass wir jetzt Bartók auf diesem Instrument gehört haben, ist etwas skurril, weil nämlich Bartók war derjenige Komponist, dem nie in den Sinn gekommen wäre, auf dieses Instrument einen Ton zu schreiben. Dieses Instrument stand für nationalromantische Musik, war ein Instrument, das zum Beispiel Franz Liszt sehr geschätzt hat. Aber eigentlich kennen wir dieses Instrument in den Zigeunerkapellen. Und diese Zigeunerkapellen spielen ja Musik, die keine Volksmusik ist, sondern volkstümliche Musik ist. Und das war das, wovon Bartók sich auf jeden Fall distanzieren wollte.
Aber warum, wir sind ja nun noch einmal ein Zeitalter nach Bartók, warum verbindet man das heute wieder mit ungarischer Musik, das Instrument?
Bartók hat sich davon distanziert, aber Stravinsky zum Beispiel hat sich davon nicht distanziert. Und wir verdanken das dem großen Cimbalom-Virtuosen Aladár Rácz, der dieses Instrument wirklich als Konzertinstrument in Europa etabliert hat. Stravinsky war von dem Instrument ganz begeistert. Und ich bin der Meinung, dass auch Bartók von dieser Interpretation auch begeistert gewesen wäre, weil das wirklich sehr schön war. Stravinsky hat selber Kompositionen eigens für dieses Instrument geschrieben, Renard zum Beispiel, Ragtime. Und allmählich sind dann auch die späteren Generationen von ungarischen Komponisten darauf gekommen, dass dieses Instrument, was ganz Eigenartiges ist, einen ganz eigenartigen Klang hat. Und die heutigen Komponisten schreiben alle für dieses Instrument, weil das wirklich jetzt für Ungarn steht. Und angefangen von György Kurtág kann ich Ihnen also eine Reihe von Komponisten nennen, die sehr gerne für dieses Instrument schreiben.
So, musikhistorisch ist es ja irgendwie aus dem Orient gekommen oder aus Asien.
Kommt natürlich Korea, aus Asien, wie alles, kommt aus Asien und
fast alles.
Oder fast alles.
Selbst die Ungarn kommen ja aus Asien. Ja,
so, ja eben.
Etwas.
Fast alle Ungarn, ja. Und natürlich war das im Mittelalter auch ein bekanntes Instrument, kann natürlich auch gezupft werden. Das hieß dann Psalterium im Mittelalter. Und was interessant ist, dass mit diesem Schläger auch anders spielen kann, das könnte der Herr Balog uns erklären, man könnte auch mit dem Griff die Saiten anschlagen, das würde einen ganz anderen Klang dann erzeugen.
Gibt es denn so etwas wie eine ungarische Musiktradition, jetzt mal unabhängig vom Zimbalom?
Selbstverständlich, ich verstehe die Frage nicht.
Ja. Da würde mich also interessieren.
Sie bringen mich in Verlegenheit.
Weil man es nicht definieren kann oder weil es so vielfältig ist oder weil das keiner so benennt?
Ich meine, ja, ich verstehe jetzt wirklich nicht, was Sie damit meinen. Ungarische Musiktradition.
Ja. Ich meine, Sie haben vorhin ja von den Zigeunern gesprochen. Das dürfen wir in Deutschland eigentlich nicht mehr sagen. Wir bemühen uns immer um eine politisch korrekte Ausdrucksweise und sprechen inzwischen von mobilen ethnischen Minderheiten. Was spielen denn diese mobilen ethnischen Minderheiten eben in Ihrer Musikgeschichte für eine Rolle? Sie haben ja immerhin 6% der Bevölkerung, Sinti und Roma. Das Cymbalon ist ja wohl...
Ich muss jetzt wieder zurück zu Franz Liszt gehen, der ja ein ganzes Buch geschrieben hat über Zigeuner und ihre Musik in Ungarn. Und Liszt hat das natürlich vollkommen missverstanden, weil er nämlich gedacht hat, dass diese volkstümliche Musik die wirkliche Roma-Tradition ist. Das war natürlich nicht der Fall. Die Themen, die Liszt in seinen ungarischen Rhapsodien aufgearbeitet hat, waren Kompositionen von Ungarn, die aber von Zigeunern gespielt worden sind, weil nämlich diese Unterhaltungsmusik war so verachtet, dass da waren nur die Zigeuner bereit, das zu spielen, weil für sie das eine Möglichkeit für den gesellschaftlichen Aufstieg eröffnet hat.
Der dann aber so konsequent nicht erfolgt ist.
Und Bartok hat natürlich sich davon distanziert, weil die Generation von Bartok und Kodály haben Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganz andere Musik erforscht und entdeckt. Das war die ungarische Bauernmusik. Und deswegen ist es so, dass Bartok auf dieses Instrument auf keinen Fall Musik schreiben wollte. Demgegenüber Kodály, der da nicht so streng war, sehr wohl für dieses Instrument auch geschrieben hat und komponiert hat.
Welche Rolle spielt denn dieses kulturelle Erbe heute? Also um eine Frage nach der ungarischen Tradition mal etwas umzuwandeln, dass Sie vielleicht doch was dazu sagen. Welche Rolle spielt das heute so im Bewusstsein der Bevölkerung? Ist das vollkommen egal oder hat das jeder als CD und Platten in der Plattensammlung? Oder spielt das eine Rolle im Exportwesen? Ist das ein Verkaufsschlager der ungarischen Tonträgerindustrie? Oder ist das nur eine Sache für Spezialisten, Leute wie Sie, die in der Bibliothek vielleicht Handschriften vergleichen?
Na, ich finde, dass zum Beispiel ein Instrument wie das Cimbalom ist ein absoluter Renner. Also es ist ja auch kein Zufall, dass Sie von uns dieses Instrument gewünscht haben, dass wir da mit diesem Instrument hier hervortreten. Das heißt, das ist etwas, was sich gut verkaufen lässt.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ganz genau, genau. Wir haben etwas gesucht, was möglichst viel Charakteristik ausdrückt und wo trotzdem nicht nur, wie haben Sie es gesagt, nationalromantisches gespielt wird, sondern auch zeitgenössische Musik.
Eben, es können wunderbare Effekte mit diesem Instrument hervorgebracht werden. Es ist genauso differenziert, dieses Instrument, wie ein modernes Klavier.
Ich will es auch ein bisschen mehr ins Politische ziehen, unsere Debatte, und nicht so sehr in Anschlagtechniken und sowas. Also... welchen Stellenwert hat kulturelles Erbe aus Ungarn heute im Bewusstsein? Spielt das eine Rolle? Oder hören alle nur die englischsprachigen Produkte, die der Markt auch über Deutschland und die ganze Welt ergießt?
Also ich finde, klassische Musik und ungarische Musik hat einen besonderen Stellenwert, hat auch immer gehabt. Aber Ungarn ist ein kleines Land, ein sprachlich sehr isoliertes Land, und die Musik hat für uns wirklich ein Feld eröffnet, ein Gebiet eröffnet, wo wir uns wirklich Europa präsentieren können. Und Ungarn hat besonders im 20. Jahrhundert, nicht nur durch seine großen Komponisten, aber ich möchte auf große Dirigenten auch hinweisen, die teilweise das Land verlassen mussten in der Zwischenkriegszeit, durch verschiedene Gesetze einfach Europa verlassen mussten, Ungarn verlassen mussten. Und dann in der Nachkriegszeit hat man einfach gemerkt, dass die besten amerikanischen Orchestern von ungarischen Dirigenten dirigiert worden sind. Und das ist eine Tradition. Ich komme jetzt von der berühmten Franz Liszt Musikakademie. Wir haben jetzt einen neuen Rektor dort, einen sehr dynamischen, und wir möchten jetzt diese Tradition aufgreifen, dass diesen Stellenwert und diesen guten Ruf, was der ungarische Musiker hat, das jetzt weiterführen und wieder befestigen und wieder aufleben lassen.
So eine hohe Qualifikation kann nur erhalten werden, wenn auch die Ausbildungssituation aktuell relativ gut ist. Das heißt, wenn möglichst viele Kinder und Jugendliche einen qualifizierten, hochwertigen Unterricht bekommen. Frau Maurer hat uns ja berichtet, dass in der bildenden Kunst so ein Ruck durch das Land und die Unterrichtssystematik gegangen sei, eben zum Zeitpunkt der Wende. Nun kann Ungarn ja auf den großen Musikpädagogen Kodály zurückgreifen, zurückblicken, der, um wieder ein bisschen politisch zu werden, seinerzeit ja wohl auch mit Kádár sympathisiert hat. Aber gut, wichtiger ist wohl, was er im musikalischen Bereich geleistet. Und wie sieht es jetzt aus? Hat sich da was getan im Bereich der Musikausbildung? Ist das ein gutes System in Ungarn zurzeit? Ist da Geld da?
Ja, also dieses Kodály-System, das ist sehr umstritten. Wir merken nur, dass wir eigentlich von Japanern und Leuten aus Asien besetzt werden, weil sie nach Ungarn strömen, um sich dieses System zu erlernen. Das heißt, es muss was daran haben. Das funktioniert irgendwie. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass Kodály für eine Demokratisierung der Musik und der Kunst gekämpft hat. Aber es steckt auch eine Gefahr da drinnen. Es können auch viele Dilettanten mit diesem System erzogen werden, weil es eben für Leute Musik zugänglich macht, die vielleicht nicht so talentiert sind.
Ja, eins sollte man aber doch erwähnen, gerade für den deutschen Hörer, dass im Gegensatz zu Deutschland singt man in Ungarn Volkslieder doch in wesentlich breiterer Schichten der Bevölkerung. Zum Beispiel ich bei den Pfadfinder mache das bei Lagerfeuer ja immer, dass wir da Volkslieder singen. Und das gehört auch praktisch zum Allgemeinwissen, gerade mit deutschen Kindern verglichen, dass da 10, 20, 30 Volkslieder eigentlich jeder Pfadfinder bei uns kennt.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass es eine Welle war, besonders in den frühen 70er Jahren, dass Leute auch zum Volkstanz gegangen sind. Also viele, viele Leute sind noch
bis immer, heute.
Ja.
Naja, das, ich will jetzt nicht schon wieder stänkern, aber das erinnert mich schon wieder an sowjetische Verhältnisse, wenn alle Kinder zum Volkstanz müssen. Oder
nicht müssen, war kein die sind selbst Gottes hingegangen. Willen.
Also, ganz im Gegenteil, es war ein Protest gegen den Kadarismus eigentlich, dass man im Volkstanz geht. Das war eine Protestbewegung.
Da bist du beschädigt geprägt.
Also es war nicht nationalistisch angehaucht.
Sondern demokratisch.
Sondern einfach, man hat Lust daran gefunden und irgendeine Tradition aufgegriffen, die nicht eben international war, sondern zu Hause war sozusagen.
Es hat ein Gemeinschaftsgefühl hergestellt, was das System nicht imstande war herzustellen.
Ja. Ja, das verstehe ich. Wie sieht denn das mit dem Gemeinschaftsgefühl heute aus? Woraus konstituiert sich so etwas? Gibt es so etwas überhaupt? Wir haben ja vorhin gehört, dass es nötig ist.
Ein Gemeinschaftsgefühl gibt es dann, wenn gemeinsame Tragödien eine Bevölkerung irgendwie zusammenhalten. Also Gemeinschaftsgefühl ist immer leider Gottes mit Bedrohung von außen verbunden. Die große Bedrohung, die Ungarn erlebt hat in der 20. Jahrhundert, sind zum Glück schon seit langer Zeit hinter uns. Und deshalb ist ja die Spaltung der ungarischen Gesellschaft ist größer wie eh und je. Weil eine Angst vor äußeren Mächten, die Ungarn jetzt zerstückeln, haben wir hier nicht. Und Gemeinschaftsgefühl haben, gut, von innen und von außen sieht das ganz anders aus. Wie haben Sie als Deutsche ein Gemeinschaftsgefühl? Bei der Fußball-WM hatten Sie sicher eins. Das haben wir doch auch an der Olympiade und vielleicht an manchen Feiertagen. Aber jetzt geht es immer mehr dazu, dass auch an manchen Feiertagen dieses Gemeinschaftsgefühl nicht mehr da sein wird.
Ist es denkbar, dass dieser große Sog Europäische Union diese Widersprüche im Land glättet, ohne sie zu lösen?
Ist ausgeschlossen. In Belgien hat er sie auch nicht geglättet, obwohl Belgien schon seit wesentlich länger in der EU ist. Weil mir ist nicht bekannt, dass wir Flämen und die Wallonen sich da so versöhnt hätten.
Letzte Frage, die ich an Sie alle drei richten möchte. Wir sind ja, haben ja eigentlich herausgearbeitet, dass Ungarn ein Land ist oder die ungarische Bevölkerung eigentlich an dem Punkt ist, wo sie sich politisch mühsam zu emanzipieren beginnt mit allen Schwierigkeiten und dass da noch sehr viel geleistet werden muss. Und dass sie, sagen wir mal, geistig-kulturell zu sich selbst kommen muss und dass das Land gleichzeitig in einem ziemlichen Tempo sich an eine Staatengemeinschaft anschließen will und anschließen muss, die auf einem insgesamt viel höheren Level und Tempo funktioniert. Und welche Aufgaben stellt diese Doppelfunktion denn an Bereiche wie Kunst, Kultur, Bildung? Was können die leisten in diesem Spagat?
Also, was meinen Beruf betrifft, ich bin ja auch Kulturjournalist teilweise. Ich möchte sagen, ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich die westlichen, die gut funktionierenden westlichen Modelle in Ungarn möglichst gut darstellen kann und für die Leute erklären kann. Ich sehe da die Verantwortung des Schreiben Wissenden, weil es wird viel zu wenig noch zur Kenntnis genommen, was im Westen im Kulturbereich funktioniert.
Also ich stimme dabei eigentlich. Ich bin zwar nicht ein Kulturjournalist, aber ich würde sagen, also aber ich mache ziemlich viele Ausstellungen in Ungarn selbst und früher habe ich sehr viele Ausstellungen auch im Westen für Ungarn gemacht. Und ich denke, also man muss lernen einfach. Und das stört mich noch immer bei Ihrer vorigen Frage, ob ein kleines Land jetzt alles nachahmen möchte. Es ist nicht Nachahmung, es ist Lernen. Und es war auch im Mittelalter so, dass das war eine ziemlich offene, ohne Grenzen, eine europäische Landschaft, wo sehr viele Leute hin und her gegangen sind und sehr viele Korrespondenz und sehr viel Lernen untereinander möglich war. Und das würde ich sehr begrüßen, wenn das auch wieder so sein würde. Und gerade diese europäische Gemeinschaft, man macht uns möglich, hin und her zu fahren und Eindrücke einzusammeln. Die ganze Jugend reist hin und her mit verschiedenen Stipendien, ja. Und also es ist tatsächlich eine Möglichkeit, nicht uns anzuschließen, sondern einfach uns selber zu behaupten, indem wir auch lernen.
Christian Ungbari.
Ja, ich kann auf die Frage vielleicht mit einem Vergleich antworten. Die Ungarn sind ja 16 Jahre nach der Wende. Das ist ein Zustand, dass Deutschland 16 Jahre nach 1945 kann man damit vergleichen. Welche Zustände gab es damals in Deutschland im politischen Bewusstsein und Erinnerungsarbeit in den Köpfen? Und welcher Zustand haben wir? Wir hatten ja auch kein Westungarn, die uns da so vieles beigebracht hätte und auch keine amerikanische Besatzung, die den ungarischen Kommunisten Persilscheine ausgestellt hätte. Trotzdem ist diese Gesellschaft eigentlich recht weit vorausgekommen. Das muss man also sagen, trotz den vielen Problemen, die wir haben, trotz den Unruhen. Und sicherlich ist zwar Westeuropa immer maßgebend gewesen und wir bekamen unsere Impulse durch den Westen, aber Europa ist nicht nur Westeuropa und anscheinend ist auch noch in Ungarn ein Potenzial zur weiteren Entwicklung da.
Gut, der Beifall sagt ganz deutlich, das war sozusagen ein guter Satz und für unsere Sendung ist es ein gutes Schlusswort, würde ich meinen. Das war unser europäischer Dialog. Wir hatten heute Gäste aus Budapest und unser Gespräch ging um Ungarn, um das Ungarische schlechthin im alten, im neuen Europa und wir endeten mit dem Ausblick auf die Potenziale und die Hoffnung zu lernen, auch voneinander zu lernen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, im Saal für Ihre Aufmerksamkeit und unseren Podiumsgästen. Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, Dora Maurer, Christian Ungvari und Matti Meshtahasi.
Tja, manchmal mag Unruhe ja auch besonders heilsam sein, Auch Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer draußen an den Radios, Dank fürs Dabeisein. Das war Kontrapunkt Nummer 26, live aus dem Goethe-Forum in München. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Und die Musik hat wie immer das letzte Wort.